Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Hier ist ein amerikanischer Politiker, der seit Tagen nichts über die Chancen von US-Präsident Biden bei der Wahl im November sagt. Das ist Donald Trump. Der lehnt sich seit Tagen zurück und freut sich darüber, wie die Panik die Partei seines Gegners immer mehr erfasst. Nach dem zerfahrenen Auftritt von Joe Biden bei der Fernsehdebatte. Ralf Borchardt berichtet.
Es gibt wirklich zwei Seiten in dieser Diskussion im Moment. Die offizielle Seite, das, was Joe Biden selbst sagt: Ich trete an. Niemand drängt mich hinaus, hat er gesagt, nach Angaben seines Wahlkampfteams, in einer Telefonschalte mit führenden Köpfen der Demokratischen Partei. Zu dieser offiziellen Seite gehören auch mehr als 20 demokratische Gouverneure, Regierungschefs von US-Bundesstaaten, die am Weißen Haus mit Biden gesprochen haben, danach übereinstimmend gesagt haben: Ja, wir sind besorgt über den Stand des Wahlkampfs, aber wir stehen voll und ganz zu Joe Biden weiterhin. Die andere Seite ist die, die in zahlreichen US-Medien berichtet wird, dass an der Parteibasis, auch bei den Kongressabgeordneten, der Druck wächst, teils Panik ausgebrochen ist. Zwei Kongressabgeordnete, nicht besonders prominent, haben inzwischen offen gesagt: Wir sind für eine Ablösung von Joe Biden, und diese Stimmen scheinen sich Tag für Tag zu mehren.
Joe Biden sorgt für Panik bei seiner demokratischen Partei nach seinem schläfrigen Auftritt im Fernsehduell mit Donald Trump. Die Partei diskutiert halboffen, zum Teil aber auch schon ganz offen darüber, ob er noch der richtige Kandidat ist. Und die New York Times berichtet, dass Joe Biden zumindest überlegen soll, ob er es nochmal schaffen kann, zurückzukommen, auch wenn er weiterhin offiziell sagt, dass er der Kandidat bleibt. Die New York Times berichtet, dass Joe Biden weiß, dass er nicht mehr viel Zeit habe, um das Ruder rumzureißen. Wir wollen wissen, was da bei den Demokraten passieren könnte, falls Joe Biden sagt: Ich bin doch nicht der richtige Mann. Und dafür haben wir Britta Waldschmidt-Wels-Nelson bei uns. Sie ist Professorin für amerikanische Geschichte, für transatlantische Geschichte an der Universität Augsburg. Schönen guten Abend.
Hallo, Herr Ramlo.
Frau Waldschmidt-Nelson, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Joe Biden weitermacht?
Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, denn wenn er sich nach der zweifellos desaströsen Auftrittgeschichte von letzter Woche dazu entschlossen hätte, zurückzutreten, dann hätte er es gleich machen müssen oder relativ bald. Ich persönlich bin der Ansicht, dass der Zug inzwischen eigentlich schon abgefahren ist, beziehungsweise dass es auch einfach wahnsinnig schwierig ist. Die meisten Leute, die jetzt der Ansicht sind, man kann eine Gegenkandidatin oder einen Gegenkandidaten aus dem Hut zaubern, machen sich, glaube ich, nicht klar, wie schwierig der Nominierungsprozess war einer Democratic National Convention ist, insbesondere da ja alle Delegates inzwischen auf Biden eingeschworen sind. Und niemand der anderen, die hier in Frage kämen, hat eine Mehrheit, und es wäre unheimlich schwer für die Leute, dann eine Mehrheit der Delegierten zu bekommen.
Die Delegierten, das sind die, die im Vorwahlkampf dieses Mal automatisch an Biden gegangen sind, weil es ja keine Konkurrenz gibt für ihn als amtierenden Präsidenten, zumindest in diesem Fall nicht gab. Und die Convention, das ist der Parteitag, der jetzt bald stattfindet. Aber es wäre theoretisch möglich?
Rein theoretisch wäre es selbstverständlich möglich. Also insbesondere, wenn Biden jetzt aufgrund irgendwie eines ärztlichen Gutachtens gesagt hätte: Ja, es hatte jetzt gerade irgendwie ein wesentlich neues gesundheitliches Problem, er muss sich jetzt leider zurückziehen, und er empfiehlt allen, also er müsste dann wirklich seine Delegierten darauf einschwören, meinetwegen jetzt zum Beispiel Vizepräsidentin Kamala Harris stattdessen auf ein Ticket zu setzen, dann gäbe es theoretisch die Chance, dass eine Mehrzahl der Parteiangehörigen dann diesem Wunsch folgen würde. Aber in der Praxis ist das sehr schwer. Dazu kommt gerade bei Kamala Harris das Problem, dass sie ja mindestens genauso wenig beliebt ist wie Biden. Also bei allen Umfragen ist eigentlich ganz klar, dass Kamala Harris keine Chance hätte, Donald Trump zu besiegen in einer Wahl. Auf der anderen Seite, wenn jetzt irgendjemand anders vorgeschlagen werden würde, beispielsweise Gretchen Whitmer, die demokratische Gouverneurin von Michigan, oder Gavin Newsom ist ja auch immer wieder im Gespräch, der Gouverneur von Kalifornien, dann würden sicherlich wieder eine ganze Phalanx der linken Parteiangehörigen sagen: Das geht gar nicht. Ja, wir können nicht die Afroamerikanerin Kamala Harris hier ausboten, und würden dann wieder die Gefolgschaft verweigern. Also das wäre ein ganz, ganz komplizierter und schwieriger Prozess.
Man kann sich es aber auch so vorstellen, vielleicht ist das auch naiv, dass es ja quasi nochmal so ein, ich benutze das jetzt mit Absicht, das große Wort, so ein demokratisches Fest wird. Auf einmal ist diese Partei, die sich jetzt ja schon seit längerem mit Joe Biden auch zu kämpfen hat, die Altersfrage, die schlummert ja schon seit längerem in der Partei, und auf einmal bekommen die nochmal die Chance, auf so einer großen Bühne zu streiten für die Demokratie. Wie naiv ist das?
Ja, ich würde es nicht naiv bezeichnen. Es war aus meiner Sicht ein unglaublich großer Fehler der Demokratischen Partei, dass sie nicht schon vor vielen, vielen Jahren angefangen haben, einen jüngeren Kandidaten oder eine Kandidatin aufzubauen. Und Joe Biden hat sich ja sehr gut überlegt, ob er nochmal antreten sollte. Ich glaube nicht, dass er das wirklich gerne tut, aber er ist, und davon bin ich überzeugt, dass das seine ehrliche Meinung ist, er glaubt, er ist der Einzige, der Donald Trump schlagen kann, weil er ihn schon einmal geschlagen hat. Und man muss sich halt auch immer vor Augen halten. Die Wahl wird nicht entschieden in liberalen Staaten wie jetzt New York oder Kalifornien, ja, wo alle irgendeiner jungen Afroamerikanerin zujubeln würde, vielleicht als Präsidentschaftskandidatin, sondern die Wahl wird vor allem in 5 Staaten entschieden. Das sind Pennsylvania, Michigan und Wisconsin und ganz besonderen in Arizona und Georgia. Arizona und Georgia hat Biden letztes Mal gewonnen. Das hat ihm den Sieg eingebracht. 2016 gingen diese beiden Staaten an Trump. Und Arizona und Georgia, das sind wirklich so Kippelstaaten, die von der Grundtendenz her eher konservativ sind. Das heißt, mit irgendeiner jungen, spritzigen Kandidatin, die 100%ig Begeisterungsstürme an den Küsten hervorrufen würde, kann man in Arizona und Georgia wahrscheinlich nicht die Mehrheit gewinnen. Und die wirklichen Parteistrategen, sage ich mal, die Köpfe, die das alles überschauen, Leute wie Chuck Schumer oder andere, die haben deshalb sich bisher eben nicht dazu geäußert, dass irgendjemand anders das tun sollte, außer Joe Biden.
Gretchen Whitmer, die Sie schon erwähnt haben, die Gouverneurin von Michigan, die käme aus einem dieser entscheidenden Staaten. Das ist ja eine, Sie haben es auch schon erwähnt, da wäre dann eben die Frage, dass, ob der linke Flügel das mittragen könnte. Aber könnte das zum Beispiel dann eben andererseits eine Person sein, die vielleicht eben die zweifelnde Mitte ansprechen kann?
Vielleicht. Ich denke, Gretchen Whitmer hätte sicherlich größere Chancen bei der nächsten Wahl. Also in 4 Jahren. Das ist ja auch so eine Sache. Ich bin Historikerin. Ich schaue mir dann immer so ein bisschen an, wie es in der Geschichte gelaufen ist. Und es ist einfach ein Fakt, dass eigentlich im ganzen 20. Jahrhundert, also eigentlich, glaube ich, solange es das Zwei-Parteien-System gibt, hat kein demokratischer Kandidat es geschafft, als Präsident gewählt zu werden, wenn ein anderer Demokrat im Oval Office saß. Und vor allem nicht, wenn der nochmal hätte gewählt werden können. Das Beispiel hatten wir damals, als Präsident Lyndon B. Johnson entschieden hat, er tritt nicht nochmal an wegen dieser Proteste gegen den Vietnamkrieg.
68 ist Hubert war das,
Humphrey,
ne?
Ja. Genau, ist Hubert Humphrey mit Pauken und Trompeten untergegangen. Und auch bei diesen anderen Wahlen, als zum Beispiel Bill Clinton im Office war, Al Gore angetreten ist, hat er verloren. Barack Obama war im Office, als Hillary Clinton angetreten ist, hat sie auch verloren. Es ist eigentlich meistens so, dass gerade bei so einer Wahl nach 4 Jahren sind die Leute entweder zufrieden mit der Partei des Präsidenten und dann wählen sie ihn wieder, oder sie sind nicht zufrieden und dann scheitert auch jeder andere Kandidat. Ich will damit, verstehen Sie mich nicht falsch, ich will damit überhaupt nicht sagen, dass ich es nicht zutiefst bedauere, wie diese Debatte zwischen den beiden gelaufen ist. Da habe auch ich gedacht, um Gottes Willen, Joe Biden ist nicht mehr in der Lage, 4 Jahre dieses Land zu führen. Also ich mache mir da auch riesengroße Sorgen, aber es ist so ein bisschen gerade, wie man auf Englisch sagt, we're caught between a rock and a hard place. Ja, also jemand anders jetzt noch ins Rennen zu schicken, würde wahrscheinlich zu einer Niederlage führen. Bei Joe Biden zu bleiben, wird vielleicht auch zu einer Niederlage führen. Aber ich denke, wenn die Leute wirklich, diejenigen, die wählen und gucken sich an, was haben die Leute geleistet, da ist eigentlich die Leistungsbilanz von Joe Biden sowohl in der Innenpolitik als auch in der Außenpolitik jetzt gar nicht so schlecht. Damit hat er vielleicht eine Chance. Jetzt jemand Neues, der dann bestimmt nicht den Rückhalt der ganzen Partei hätte, ins Rennen zu schicken, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich ehrlich nicht, aber es ist auf jeden Fall längst nicht so einfach, wie sich viele Leute vorstellen.